Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hä? Manu, ich habe das Gefühl, du baust gerade Mauern auf zwischen uns.
Ja.
Hast du ein Problem mit Nähe?
Ja, genau. Ja, eigentlich nicht.
Ja, also viel besser könnte das ja gar nicht zum Einstieg in unsere heutige Folge passen. Herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Wir sind der Podcast, der Mauern aufbaut und dann drüber spricht. Nee, Quatsch. Manu hat gerade aus akustischen Überlegungen eine große Mauer zwischen uns aufgebaut, damit er meinen Ton nicht auf seinem Mikro hat und vice versa.
Das war alles im Anliegen der Qualität.
Genau, alles im Anliegen der Qualität. Aber wir sprechen heute über ein Thema, das vielleicht auch ganz viel mit Mauern zu tun hat, Manu.
Ja.
Nämlich über die große Frage, wie kann ich mich selbst lieb haben? Und wir haben dazu einen Bestseller rausgesucht, der schon 7 Jahre auf dem Buckel hat, aber vor Weihnachten im Weihnachtsverkauf wieder auf Platz 1 fast sämtlicher deutschsprachiger Charts war. Es ist ein Buch mit einem langen Titel. Es heißt »Das Kind in dir«. Muss Heimat finden.
Ja, mit dem Untertitel.
Von Stefanie Stahl.
Genau, von Stefanie Stahl. Der Untertitel ist der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme. Also nicht gerade ein anspruchsloser Titel, keine anspruchslose Vorgabe, im Gegenteil. Ja. Du hast schon gesagt, das ist jetzt wirklich ein Mega-Bestseller geworden, hat die Autorin auch zur berühmtesten Psychologin Deutschlands gemacht. Ja. So nennt man sie inzwischen. Und sie wird in Talkshows eingeladen und herumgereicht und hält Vorträge vor Hunderten und Tausenden von Leuten. Hat von dem Buch, wenn es mir recht ist, 2 Millionen Exemplare verkauft, nur von diesem einen Titel. Sie hat noch etwa fast 10 andere Bücher, glaube ich, geschrieben, die sich auch sehr gut gehalten haben in den Bestsellerlisten. Dieses eine Buch, das wir heute besprechen, das hat fast 40 Auflagen erlebt inzwischen. Und ist eben auch in der Schweiz oder überhaupt in den deutschsprachigen Ländern gehört ganz sicher zu den erfolgreichsten Büchern überhaupt.
Und das ist ja eigentlich eine gute Ausgangslage, um dann auch anzunehmen, dass die damit wirklich einen Nerv der Zeit trifft.
Ja.
Und eine Grundfrage, die sich viele Menschen vielleicht stellen, ein Lebensthema vielleicht aufgegriffen hat, das viele Leute beschäftigt. Aber lass uns vielleicht zunächst in aller Knappheit eine Zusammenfassung geben über das, was in diesem Buch drin ist. Ich fange mal an und du ergänzt mich, gell, Mann?
Okay.
Grundidee ist ganz simpel. Jeder Mensch hat in sich drin ein inneres Kind. Und das innere Kind hat Schattenseiten und Sonnenseiten. Und die Sonnenseiten gehen auf positive Kindheitserfahrungen zurück und die Schattenseiten gehen auf negative Kindheitserfahrungen zurück. Jetzt mit positiven oder negativen Kindheitserfahrungen sind nicht unbedingt leckeres Eis essen oder mit den Inline-Skates umfallen gemeint, sondern es sind solche Erfahrungen gemeint, die menschliche Grundbedürfnisse entweder abholen und befriedigen oder diese Grundbedürfnisse eben verletzen.
Genau.
Das heißt, wir haben es mit einer psychologischen Theorie zu tun, die ganz stark davon ausgeht, dass unsere Kindheit unser jetziges Wohlbefinden, unser Verhalten, unsere Weltwahrnehmung ganz entscheidend prägt.
Ja, das ist auch inzwischen, könnte man sagen, so ein bisschen zur nicht nur Küchenpsychologie, sondern zum allgemeinen Wissen des modernen Menschen irgendwie übergegangen. Die ersten Jahre, das sind die prägenden Jahre, das weiß irgendwie jeder, das ist so ein bisschen Standard-Theorie oder Wissen. Da geschieht ganz Wesentliches im Blick auf die Persönlichkeitsbildung, Charakterbildung und so weiter.
Auch für das Selbstwertgefühl, ja, das ist ja ganz zentral,
genau,
hier in diesem Schema therapeutischen Ansatz?
Also eben, du hast von diesen Grundbedürfnissen gesprochen. Sie identifiziert 4 Grundbedürfnisse und proklamiert diese auch als universal. Also sie ist überzeugt, dass das weltweit für alle Menschen gilt. Jeder Mensch hat diese 4 Grundbedürfnisse, nämlich das Bedürfnis nach Bindung, nach gesunden Bindungen, vor allem in der Familie, zu den Eltern natürlich. Das sind die primären Bindungen, die Menschen auch im Kindesalter eingehen und später dann auch zu Freunden, Partner, eigenen Kindern und so weiter. Das Bedürfnis dann auch nach Autonomie und Sicherheit.
Und das ist schon mal interessant, weil da haben wir eigentlich wie 2 Bedürfnisse drin, ja, die auch widerstreitend sein können, oder? Autonomie und Sicherheit.
Ja, genau. Das ist so quasi.
Da geht es um die Frage, wie wurde das erlebt in der Kindheit, dass das austariert werden konnte?
Ja. Ja, und hat man als Kind auch Freiheiten bekommen, sich selbst zu verwirklichen, Selbstwirksamkeit zu erleben, zu erfahren und so weiter. Und dann das 3. Grundbedürfnis ist eben die Lustbefriedigung, also die Befriedigung der grundlegenden Lebensbedürfnisse.
Naja, also es geht sogar noch weiter, oder? Also die grundlegenden Lebensbedürfnisse, die sind ja schon ein bisschen drin, so in diesem Sicherheitsaspekt. Aber hier kann es wirklich auch um vermeintliche Banalitäten gehen, wie ich habe Lust auf Süßes.
Ja, ja.
Und kann ich das jetzt befriedigen oder nicht? Und die Lösung, also das Ideal wäre jetzt in dem Fall nicht, dass man das immer direkt befriedigen kann,
ja,
sondern dass man lernt, Lust und Unlust irgendwie auszuhalten, auszutarieren.
Ja.
Beim Heranwachsen.
Also das sind quasi, das Ideal wären nicht die Kinder, die dann im Supermarkt vor der Kasse, nein, ihrer Mutter noch irgendwie den halben Süßigkeitenstand, genau, in den Wagen werfen und die Mutter, ja, traut sich nicht, ja, dem Kind einen Wunsch zu verwehren. Aber es gibt eben so diese 2 Extreme zwischen kompromissloser Lustbefriedigung, das wäre auch kein Optimum, und zwischen eigentlich völliger Verweigerung, ja, der kindlicher Bedürfnisse.
Ganz genau.
Und dann das 4. Grundbedürfnis ist Selbstwert oder Selbstwerterhöhung und Anerkennung. Mhm.
Ja, ganz genau. Hier geht es auch sehr oft um nonverbale Signale, die gesendet werden. Ein Lächeln der Mutter, ein in den Arm nehmen des Vaters, whatever, was irgendwie zeigt, ah, ich bin hier gewollt, ich passe hier hin, man hat mich lieb.
Ja.
Und ich bin etwas wert. Oder wo man das immer wieder stark spürt, sind zum Beispiel, wenn Kinder Geschenke machen. Das ist ganz, ganz wichtig für ein Kind, dass das, was es dir schenkt, dir wirklich etwas bedeutet. Oder?
Ja.
Es hängt ganz stark mit Selbstwert zu tun. Also jetzt haben wir diese 4 Grundbedürfnisse. Also das erste ist so Berührung, Körperkontakt, das du genannt hast. Dann das 2. Bedürfnis ist Autonomie und Sicherheit auszutarieren. Dann das Thema der Lustbefriedigung und 4. Dann die Selbstwerterhöhung und Anerkennung. Und Stefanie Stahl geht jetzt davon aus, dass das Schattenkind in dir drin der Anteil des inneren Kindes ist, der auf irgendeine Art und Weise im Zusammenhang mit diesen 4 Grundbedürfnissen verletzt worden ist.
Genau.
Und deswegen, so erster Schritt, ja, geh mal zurück in deine Kindheit, nimm die damals wichtigen Bezugs- und Autoritätspersonen, stell dir die vor neben dir und jetzt rufe dir die schrecklichen Sätze in Erinnerung, die deine Grundbedürfnisse verletzt haben. Also zum Beispiel, immer musst du auch deinen Senf dazugeben, oder? Könnte dann dazu führen, dass man das Gefühl hat, ich bin bei diesem Gespräch am Tisch gar nicht erwünscht.
Ja? Oder dein Bruder macht alles besser als du.
Genau,
oder, ganz genau. Oder du bist nicht gut oder schön oder intelligent genug oder so. Ja. Das sind so diese Glaubenssätze, die dann im Kind quasi verankert werden. Und Stefanie Stahl geht davon aus, eben, dass dass die Erwachsenen auch in sich quasi dieses kleine Kind noch in sich tragen, mit diesen Verletzungen, mit diesen Verweigerungen bestimmter Grundbedürfnisse, und gleichzeitig auch ein Sonnenkind in sich tragen, das eben dann mit guten Erfahrungen irgendwo aufgeladen ist, oder?
Ja, ganz genau. Und aber vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesem Schattenkind, ja, weil das spielt dann eine wichtige Rolle, wenn du dir erklären willst, warum du vielleicht unverhältnismäßig stark auf Dinge reagierst, von denen du eigentlich sagen müsstest, naja, so schlimm ist das nicht.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn deine Partnerin zu spät nach Hause kommt und dich nicht anruft und du wirklich in einer ganz, ganz üblen Laune bist deswegen, dann könnte es sein, dass sich damit eine Angst von Verlust oder von ein Gefühl, nicht angebunden zu sein, verbindet, das dann quasi getriggert wird.
Ja.
Und es ist dann nicht so, dass deine Reaktion jetzt in einem direkten Verhältnis zu dem steht, was dir jetzt gerade passiert ist, sondern da wird ein Schema aktiviert. Mhm. Und das ist eigentlich auch der ganze theoretische Background dieser psychologischen Richtung, die Steffi Stahl hier vertritt. Es geht eigentlich um Schematherapie oder besser gesagt Schema-Integration. Also man muss dieses innere Kind irgendwie wieder umarmen können. Und jetzt hat dieses innere Kind aber eben nicht nur Probleme, sondern das hat auch Ressourcen.
Ja,
genau. Da wären wir jetzt bei der Sonnenseite oder dem Sonnenkind, besser gesagt. Und das Sonnenkind ist eigentlich analog zum Schattenkind, dasjenige Kind, das eben diese affirmierenden, diese positiven, diese Grundbedürfnis bejahenden und befriedigenden Messages mitbekommen hat.
Und da kann man sich genauso überlegen, welche Erfahrungen habe ich gemacht als Kind, in denen zum Beispiel mein Selbstwert bekräftigt wurde, wo meine Mutter oder mein Vater mir zugesprochen haben, du bist ein wertvolles Kind, du bist ein wertvoller Mensch, du bist genau richtig so, wie du bist oder so. Da, wo das Bedürfnis nach Bindung befriedigt wurde, wenn vielleicht die Mutter sich Zeit genommen hat, jeden Tag, um einen ins Bett zu bringen und einem etwas vorzusingen oder in meinem Kontext jetzt mit einem zum Beispiel zu beten oder was auch immer. Also das sind so diese Erfahrungen, die dann dieses Konto an Bindung, an Selbstwerten so aufgeladen haben. Und da kann man dann, wenn ich sie richtig verstanden habe, kann man wieder solche Sätze daraus ableiten, die man diesen Negativsätzen dann entgegenhalten kann.
Genau, also statt ich bin hässlich, könnte man dann sagen, ich bin schön genug.
Ja.
Oder whatever. Jetzt hat das Ganze natürlich Auswirkungen und sehr prägend sind dabei dann eben diese Sätze des Schattenkindes. Mhm. Und die führen wiederum so zu Reaktionsmuster, die wir ausprägen. Mhm. Und Stefanie Stahl unterscheidet da drei verschiedene solche Muster, die sie beschreibt. Das erste Muster, das betrifft Leute, die vielleicht auf irgendeine Art oder abgewandelt diesen Glaubenssatz haben, ich genüge nicht, ich bin nicht genug. Mhm. Die neigen zu einem Perfektionismus.
Ja.
Und der Perfektionismus ist eigentlich eine Schutzfunktion, die Menschen dann brauchen, weil die Perfektionistin, die muss nie abliefern. Also die muss quasi die Zeichnung nicht abgeben, weil sie immer noch dran ist. Es ist immer noch nicht fertig. Es ist immer noch nicht gut genug. Also muss ich es auch noch nicht hergeben. Ich muss es noch nicht zeigen. Und das kann natürlich im Berufsleben ganz, ganz furchtbar werden. Wenn man dann quasi nie einen Zwischenschritt in einem Projekt einreichen kann, nie damit fertig ist. Oder wenn man es abgibt, es immer mit einem wirklichen Scheißgefühl macht und denkt, oh nein, ich werde auffliegen, alle werden merken, dass es nicht gut genug ist.
Naja. Ja, oder man versucht das eben zu überkompensieren, indem man so viel Zeit investiert, bis es ganz, ganz, ganz perfekt ist, dass man sich dabei einfach komplett aufreibt. Und sie führt das zurück, eben diese ganzen, ich sag mal, die Dysfunktionalitäten des Erwachsenenlebens, in Beziehungen, bei der Arbeit, überall, so diese Dysfunktionalitäten führt sie eigentlich allesamt zurück auf irgendwelche Weichen, die in der Kindheit falsch gestellt
ganz
wurden.
Ganz genau. Ja. Eine andere Strategie, die Menschen ergreifen können, ist dann der Rückzug. Das sind Menschen, die haben die Erfahrung gemacht, ich kann mich noch so anstrengen, ich schaffe es ja doch nicht. Mhm. Also und die ziehen sich dann zurück oder prokrastinieren, verschieben ihre Aufgaben, beginnen gar nicht erst damit, etwas in Angriff zu nehmen, sprechen zwar vielleicht oft über Projekte, die sie planen und die sie umsetzen wollen, aber gehen es dann gar nicht wirklich an. Mhm. Und die dritte Form von Schutzstrategie, das sind dann die Narzissten, aber jetzt Narzissten eben nicht in einem pathologischen Sinne gemeint, oder, sondern Narzissmus als eine Schutzstrategie. Das sind Menschen, die ihre eigene Großartigkeit ständig inszenieren müssen, die zeigen müssen, wie gut sie ihren Job gemacht haben. Und eigentlich wissen sie selbst, und oft spüren das dann auch die Menschen, die ihnen gegenüber sind, dass das so eigentlich gar nicht ganz stimmen kann. Also es ist nicht einfach ein gesundes Selbstbewusstsein, sondern es ist eigentlich das Gegenteil davon. Es ist nämlich ein ganz verletztes Selbst, was da zugrunde liegt, das sich quasi durch diesen Mantel der angeblichen Großartigkeit schützen muss.
Ja.
So, und in diesen Schutzstrategien kommen wir ständig im Leben in irgendwelche Konstellationen rein, wo wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun möchten und die uns auch nicht gut tun. Mhm. Und die Beziehungen fast unmöglich machen oder mindestens ganz stark erschweren. Und deswegen ist eben wichtig, dass das Sonnenkind als Ressource genutzt wird, um dieses Schattenkind zu heilen, mhm, wenn man so möchte.
Ja, genau. Also das ist jetzt so ein Kurzabriss. Es ist eigentlich relativ überschaubar, was Stefanie Stahl da macht. Es ist sehr eingängig. Es ist eigentlich ein sehr, ich sage jetzt mal, ein einprägsames und einfaches Narrativ, das sie aufzieht, um mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Selbst irgendwie zurechtzukommen und weiterzukommen. Das Buch ist ja eigentlich ein autotherapeutisches Buch eigentlich. Das hat ganz Übungen genau drin. Das ist quasi für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Da kann man sich im besten Falle die Seelsorge sparen. Man liest das Buch. Es hat ganz viele Übungen drin, wo man dann selber irgendwie eine Zeichnung machen kann und den Eltern bestimmte in Sprechblasen bestimmte Sätze.
Das Netz ist übrigens voll mit solchen Bildern, die Menschen veröffentlicht haben.
Ja, ja.
Habt das gegoogelt?
Ja, ja, genau. Also da kann man sich ein Stück weit selbst therapieren mit diesem Buch, und das Ganze ist, wie gesagt, sehr eingängig beschrieben. Sonnenkind, Schattenkind, Auseinandersetzung mit frühkindlichen Erfahrungen und zu versuchen, die Ressourcen der positiven Erfahrungen in Anschlag zu bringen, in unserer Zeit, in der Gegenwart, in Anschlag zu bringen, um die Verletzungen der negativen Erfahrungen zu überwinden oder zu heilen.
So ja, ist. Und vielleicht fehlt da noch ein einziges Stichwort, das wir jetzt schon auch noch auflösen müssen. Genau dieses Verhältnis, nämlich zu diesem Schattenkind und zum Sonnenkind auch in eine gewisse Distanz zu kommen und zu beobachten, was da passiert, mhm, was da mit mir gerade abläuft, und auch wieder in die Rolle des Autoren zu kommen, der Verantwortung übernehmen kann für sein Leben. Das ist ja dann eigentlich das Ziel dieser ganzen therapeutischen Intervention. Das ist dann eigentlich die Stärkung des gesunden Erwachsenen.
Ja.
Also der gesunde Erwachsene soll wieder ans Steuer, oder, und nicht das Schattenkind, das irgendwie voll mit mir durchgeht, aber auch nicht nur das verspielte, lustige Sonnenkind, sondern der gesunde Erwachsene als Idealfigur quasi, die steuern kann, die wahrnimmt, was da passiert, ja, und in einem selbstreflexiven Verhältnis in der Welt steht.
Ja, genau. Also es geht um Bewusstmachung der eigenen Vergangenheit, um eigentlich ein Stück Kontrolle oder Selbstwirksamkeit über seinem Leben wiederzugewinnen, dort, wo bisher vielleicht durch irgendwelche Triggerpunkte eigentlich das unbewusste System übernommen hat. Und
ganz
man hat
genau
irgendwie reagiert in einer Art, wo man sich nachher selber fragt, ja, aber mein Gott, war ich das jetzt und
ja,
so? Und
ja,
Stefanie würde sagen, das war dein Schattenkind,
das
hier ans Steuer, sich ans Steuer gesetzt hat.
Also man kann das übrigens auch kostenlos hören, wer sich dafür interessiert. Es gibt diesen Podcast Stahl aber herzlich.
Mhm.
Und da kann man in Therapiegespräche reinhören, die Stefanie Stahl führt. Und das wechselt dann auch immer wieder in so einen Erklärmodus,
ja,
wo sie quasi aussteigt aus der Therapiesitzung und uns Hörerinnen und Hörern kurz erklärt, was da jetzt gerade abläuft und wie sie das theoretisch verortet.
Ist auch sehr erfolgreich geworden, der Podcast. Und es gibt auch ganz viele andere Formate, in denen uns praktisch Therapiepraxis vor Augen geführt wird. Ich finde das auch interessant, weil jetzt müssen wir ja auch ein bisschen zur Einordnung kommen.
Ja.
Ich finde das schon spannend, dass in unserer Zeit Leute in ihrer Freizeit beim Sport, beim Spazieren, beim, Verrichten häuslicher Arbeit oder wo auch immer, sich Podcasts anhören, in denen Menschen in Therapiesituationen ihr Leben aufräumen oder eben dann solche Bücher lesen, in denen es wirklich darum geht, sich mit dem eigenen Innenleben so auseinanderzusetzen.
Ich glaube, das Ganze ist eigentlich gar nicht so eine mega neue Entwicklung, weil wir eigentlich so seit Freud'scher Psychoanalyse sehr stark davon ausgehen, dass es ein Unterbewusstes gibt, das uns steuert.
Ja.
Und irgendwie ja als Menschen, die autonom sein möchten, irgendwie verstehen wollen, was uns da reitet, was da mit uns abgeht. Ich selbst gehöre übrigens ja auch zu den Zuhörern, jetzt nicht von Stefanie Stahls Podcast. Und ich bin auch aus jetzt wirklich rein ästhetischen Gründen kein Fan dieses Buches. Ich fühle mich da ein bisschen zu pädagogisiert. Ich würde gerne mehr als Erwachsener angesprochen werden. Mhm. Da trifft sie jetzt für mich den Ton nicht genau. Aber das, was sie ja erzählt, ist eigentlich eins zu eins das, was man unter Schema-Integration versteht in der Psychologie. Das gibt's auch in diesem Podcast, Manu. Ich weiß nicht, habe ich dir schon mal erzählt von Beziehungskosmos?
Ja. Wir werden da ja noch drüber reden.
Wir werden Stefan. Da noch drüber reden, ja. Aber einfach, um das zu sagen, da gibt's auch Folgen, wo diese Schema-Integration vorgestellt wird.
Ja.
Zum Beispiel die Folge 45 von Beziehungskosmos, Schema-Integration oder das innere Kind umarmen.
Ah ja,
und
da ist es
was
wieder.
Was mir halt jetzt auffällt bei diesem Podcast von Sabine Meyer und Felicitas Ambaun ist, dass sie sehr deutlich über diese Theorie sprechen, dass die Hörerin und der Hörer merkt, das ist ein Erklärungsmodell.
Ja.
Also wir sprechen über ein Modell. Schau mal, vielleicht hilft dir dieses Modell.
Ja.
Um dich zu verstehen. Das ist so der Gestus in diesem Podcast. Jetzt in Stefanie Stahls Buch habe ich das Gefühl, dass ich eine ganze Ontologie einkaufe.
Ja,
das die Sprache, oder? Die wirklich jetzt, die triggert mich. Das muss ich so zugeben.
Ja.
Und jetzt brauche ich ja selbst schon so
ja,
einen Begriff.
Genau, hast du schon.
Wenn es dann heißt, jeder Mensch hat ein inneres Kind. Weißt du, was dann bei mir abgeht? Dann denke ich, nein, ich nicht.
Ja, genau. Du hast einen inneren Saubengel.
Ja,
ich weiß genau, was du meinst. Es ist so, es fehlt so diese auch methodische, vielleicht auch professionelle Distanz irgendwie, dieses Bewusstsein. Das ist ein Erklärungsmodell, das ist ein Narrativ, das hilfreich sein kann. Man hat bei Stefanie Stahl schon fast das Gefühl, dass man Menschen in einen MRI oder Röntgenapparat stecken könnte.
Und da sind dann so zwei kleine Kinder.
Das eine klingelt und das andere weint.
Ja, genau.
Das ist so ein bisschen, das ging mir genau gleich.
Es ist zu gegenständlich. Es
ja.
ist einfach zu gegenständlich.
Und es ist auch, aber holen wir das dann schon noch ein, aber es ist mir halt einfach auch ein bisschen zu vollmundig geschrieben. Ich versteh das Anliegen.
Ja.
Ich glaube, sie ist eine, muss man sicher auch zugeben, eine hervorragende Popularisiererin, also was ihr da gelungen ist, so ein Psychologiebuch 2 Millionen Mal auf Deutsch zu verkaufen, das schafft nicht jeder. Es gelingt ihr ganz gut, einfach so psychologische Grundeinsichten zu verkaufen, zu illustrieren mit eingängigen Beispielen und so. Aber ich habe auch immer mal wieder das Gefühl, so ich vermisse dann halt auch als wissenschaftlich geschulter Mensch, vermisse ich dann die Fußnoten oder verweise auf irgendwelche, auf Studien, auf Professor. Ich habe von ihr auch keine einzige wissenschaftliche Abhandlung oder so gelesen. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt wissenschaftliche Forschungsliteratur oder so veröffentlicht hat, sondern sie ist wirklich so ein bisschen die Helene Fischer unter den Psychologinnen, die ja. Sie popularisiert das super, ja. Und hat sicher einen großen Praxis-Background, das ist keine Frage, aber mir fehlt so ein bisschen die, philosophisch würde man sagen, die erkenntnistheoretische Bescheidenheit fehlt mir ein bisschen.
Ein bisschen wie David Precht unter den Philosophen.
Ja, ist ja gut. Wenn du sagst, jeder Mensch hat vier Grundbedürfnisse, genau diese vier, und ich kenne die, ich habe sie gesagt, an einer Stelle auch, es wäre ihre Lebensmission, den Bauplan der menschlichen Psyche zu entschlüsseln oder so. Und sie nimmt das schon für sich in Anspruch. Sie hätte jetzt diese vier Lebensbedürfnisse des Menschen schlechthin entdeckt. Und da würden jetzt doch Anthropologen und auch Psychotherapeuten oder Psychologen in der Wissenschaft und Forschung würden doch auch noch leise Einspruch erheben und sagen, ja, also so verallgemeinernd kann man das wahrscheinlich nicht behaupten. Wir haben keinen Überblick über alle Menschen aller Zeiten, aller Kulturen und können sagen, die hatten alle diese vier Bedürfnisse und diese beiden Kinder in sich. So, fertig.
Genau. Ich glaube, es ist klar geworden, warum wir dieses Buch nicht nur genießen konnten.
Ja.
Vielleicht versuchen wir aber trotzdem mal das Ganze noch als Phänomen einzuordnen. Ich glaube, das wäre fast wichtiger.
Unbedingt.
Was mir erstmal auffällt, wenn ich so drauf schaue, ist, dass es sich um ein Psychologiebuch handelt, das sich an Gesunde richtet. Mhm. Eigentlich würde man erwarten, dass sich ein Psychologiebuch an Menschen richtet, die irgendeine psychische Störung haben, die ein psychisches Problem haben. Das ist ja hier nicht der Fall. Also das Buch richtet sich nicht an Traumatisierte zum Beispiel.
Okay.
Es geht nicht darum, dass jemand schreckliche kindheitliche Traumata hat, die jetzt hier aufbearbeitet werden, dadurch, dass ich mich mit meinen Eltern zeichne. Davon grenzt sie sich auch ab. In Interviews sagt sie ganz klar, das ist eine ganz andere Kiste. Das ist viel komplexer und braucht ganz andere Settings. Sondern es ist ein Buch, das sich an Menschen wie dich und mich richtet. Also nicht ganz normal, aber jetzt auch nicht krank.
Nicht ganz normal.
Wir haben nicht einen überdurchschnittlichen Leidensdruck. Das meine ich damit. Wir haben auch eine große Autonomie, sind zu Selbstreflexion fähig, können überhaupt mit solchen Tools umgehen. Und das, was sie jetzt eigentlich anbietet, ist quasi die Medizinkiste, so verpackt, dass Dummies wie du und ich damit umgehen können im Alltag. Wir werden damit nicht die ganz schweren Operationen durchführen können. Wir sind keine Therapeuten. Aber wir können zu uns selbst, und das finde ich eben das Spannende an diesem Buch, wenn wir jetzt sagen wollen, das hat was Gegenwartsdiagnostisches, wir können zu uns selbst in ein quasi therapeutisches Verhältnis treten.
Ja.
Das finde ich interessant.
Ja, okay. Da finde ich auch spannend. Ich bin noch nicht so sicher, wie sehr ich jetzt die Grundthese einkaufen würde, dass das Buch sich an normale Menschen, oder ich glaube, ich weiß, was du meinst damit. Das Buch ist nicht geschrieben für wirklich psychopathologische Härtefälle, wo man einfach sagen muss, also da hilft kein Buch mehr, da braucht jemand eine Klinik, da braucht jemand psychotherapeutische enge Betreuung und so. Und das wird sie hoffentlich auch nicht in Anspruch nehmen, dass das Buch auch für solche Fälle der Weisheit letzter Schluss ist.
Aber das macht sie wirklich explizit nicht.
Genau, aber es ist ja doch, das Buch geht ja doch von der Grundprämisse aus, und das finde ich eben auch bezeichnend für unsere Zeit, dass es eigentlich keine normalen Menschen gibt, weißt du, dass jeder Mensch, auch solche, die sagen, ich hatte eine glückliche Kindheit, irgendwo verbogen wurden, irgendwo gekränkt, verletzt wurden, irgendetwas aufzuräumen, zu klären, zu heilen haben. Also das Buch hat ja schon einen sehr universalen Anspruch. Eben wie du sagst, sie tritt nicht auf als eine, die jetzt irgendwie 3% der Bevölkerung anspricht, die irgendwie ganz, ganz Schlimmes erlebt haben, sondern sie schreibt eigentlich für alles. Sie
sagt, das hat jeder nötig. Das meine ich eben gerade.
Genau,
also das war genau der Punkt, dass es nicht darum geht, zu sagen, ich richte mich jetzt an Kranke. Also an Menschen, die quasi insofern eine Störung erleben, die sie daran hindert, am Alltagsleben normal teilzunehmen. Mhm. Sondern es richtet sich an Menschen, die sich manchmal darüber wundern, dass sie schon wieder so gereizt sind.
Ja, genau.
Oder schon wieder so müde sind. Oder irgendwie das ganze Gerede nicht ertragen. Weißt du, sowas meine ich.
Genau. Und
das wäre, glaube ich, jetzt etwas, wo man zum Beispiel in den 50er Jahren gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass man jetzt Hilfe braucht.
Ja.
Oder? Und wenn wir das Ganze jetzt gegenwartsdiagnostisch wenden würden, dann könnte man sagen, wir leben wahrscheinlich in einer Zeit, wo Menschen mit sehr viel Achtsamkeit und Selbstfürsorge sich selbst zuwenden und wissen wollen, warum sie ticken, wie sie ticken.
Exakt, exakt. Und das finde ich faszinierend im Blick auf eben auf die Zeit- oder Gegenwartsdiagnose, weil daran deutlich wird und auch am Erfolg eines solchen Buches und entsprechender Podcasts deutlich wird, wie sehr die Psychologie eigentlich einen Siegeszug angetreten hat in den letzten 100 Jahren und wie sehr das im Alltag bis in die Sprache hinein in unserer Zeit angekommen ist. Es ist völlig allgemeiner Sprachgebrauch zu sagen, ich fühle mich, getriggert oder ich bin jetzt nicht mehr bei mir selbst oder wie kommt das bei dir an und so.
Also oder ich habe das ganz unterbewusst gemacht.
Ja, ja, genau. Genau. So, das ist in den Alltagsjargon übergegangen und man könnte schon auch die These vertreten, dass an ganz vielen Stellen eigentlich die Psychologie an die Stelle der Theologie oder der Pastoraltheologie getreten ist, dass dort, wo man früher den Pfarrer geholt hat, holt man heute ein psychologisches Care-Team. Dort, wo man früher den Pfarrer gefragt hat oder in die Beichte ging, um Schuld zu bekennen, geht man heute zum Psychiater und erklärt ihm, wo man verletzt wurde, wo man Opfer wurde, wo man getriggert wurde und so weiter. Also an ganz vielen Stellen kann man sagen, die Psychologin hat quasi den Pfarrer abgelöst und dieses Buch ist ein weiteres Indiz für den Siegeszug dieser psychologischen Perspektive auf sich selbst. Und ich finde es spannend zu fragen, wo sind denn jetzt hier die funktionalen Parallelen zur Theologie und Kirche? Also wo werden ähnliche Probleme mit ähnlichen Mitteln gelöst und wo sind die Unterschiede?
Ich glaube, man kann das Spiel ganz weit durchziehen. Man kann das Ganze sogar noch auf eine kosmologische Ebene heben. Also das, was früher das Böse war, oder ist heute das Kranke. Und das Böse gibt es überhaupt nicht mehr, weil wir eigentlich alles erklären müssen. Das hat sogar die Psychologie selbst ereilt. Also noch Freud wäre jetzt ganz anders als Stefanie Stahl davon ausgegangen, dass dir das Unterbewusste eben gar nicht einfach zugänglich ist. Also Freud hätte über die Idee gelacht, dass du dich hinsetzen kannst und deine Eltern zeichnen kannst und dann findest du deine Trigger raus. Sondern gerade das ist ja der Trick, dass das Ganze eben nicht bewusst abläuft bei ihm. Aber wir haben in unserer Gesellschaft eine Art Technik entwickelt, die quasi davon ausgeht, dass wir uns selbst heilen können. Also dass wir in allem Fortschritte machen können. Wir können beziehungsfähiger werden. Wir können resilienter werden. Wir können quasi achtsamer werden für das, wie wir miteinander und uns selbst umgehen. Also überall haben wir Steigerungsformen entdeckt, die noch gar nichts quasi mit der Behandlung von Pathologischem zu tun haben. Also die Psychologie in der Form, wie Stefanie Stahl das hier macht, ist eigentlich eine Psychologie, die angewendet wird auf nicht pathologische Erscheinungen.
Ja.
Das finde ich cool. Jetzt, was bedeutet das quasi für Theologie oder für Religion oder für die Art, sich selbst jetzt im Glauben oder so zu verstehen? Ich bin mir unsicher, ob das wirklich ein kompletter Wechsel ist. Mhm. Also weißt du, ob das jetzt wirklich so war, dass man früher immer zum Seelsorger gegangen wäre. Wo ich einen großen Unterschied sehe, wäre von der Beichte zu dem, was Stefanie Stahl macht.
Ja.
Oder bei der Beichte geht es wirklich darum, Schuld zu bekennen, Schuld abzuladen, Schuld wieder gut zu machen durch ein Verfahren, das angeboten wird. Hier spielt eigentlich Schuld keine Rolle. Mindestens nicht in Bezug auf dich selbst. Sondern der Kernbegriff ist eine Autonomie, die wir erreichen durch den gesunden Erwachsenen. Und trotzdem kriegen wir eben die Schuld nicht ganz raus. Und das ist vielleicht das, was mich am meisten stört an diesem Ansatz. Ich muss die Schuld in meine Kindheit verlagern auf das, was Bezugspersonen und Eltern gemacht haben. Jetzt, mir selbst ging es so, als ich das Buch gelesen habe, dass ich mich wirklich gefragt habe, was habe ich jetzt davon, wenn ich in meine Kindheit zurückgehe und meiner Mutter und meinem Vater irgendwelche Sätze zuschreibe, die sie mir gesagt haben. Ich habe ja im Moment kein akutes Leiden. Es ist nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, nicht geliebt zu werden, nicht genug zu sein, etc. Also soll ich jetzt, und Stefanie Stahl sagt, jeder hat das aber, jeder braucht das. Ich selbst merke, es sträubt sich etwas in mir, jetzt da zurückzugehen und zu sagen, meine Mama hat mir damals aber kein Brot geschmiert, obwohl ich Hunger hatte.
Ja, gut, das könnte man jetzt natürlich gegen dich wenden, wenn du sagst, es sträubt sich etwas in mir, da zurückzudenken, könnte man sagen, vielleicht ist da auch was ganz Schlimmes vorgefallen oder vielleicht hast du eben darum Angst, dich dem zu stellen und so. Man könnte das wieder psychologisieren,
ja, weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja genau der Trick dabei. Also du hast dann quasi eine Perspektive, von der aus du immer beobachten kannst, warum der andere nicht sieht, was er eigentlich beobachten sollte. Also es ist wie Marxismus. Wenn du sagst, nein, das stimmt gar nicht mit der herrschenden Klasse, dann kann ich sagen, ja, logisch, du hast das falsche Klassenbewusstsein.
Ja, ja.
Also hier kann ich quasi immer sagen, naja, also wenn du das nicht siehst, dann liegt es vielleicht daran, dass du dich dem gar nicht stellen kannst, weil da etwas ganz, ganz Schreckliches verschüttet liegt.
Ja, und das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ich irgendwo ambivalent auf dieses Buch oder auch auf diesen geistesgeschichtlichen Megatrend quasi der psychologischen Selbstbespiegelung, Selbstreflexion reagiere, weil ich einerseits die Errungenschaft dessen schon würdigen möchte. Ich finde, ich meine, wenn du denkst an die Generation unserer Großeltern, die zum Teil irgendwie noch sogar als Schweizer an der Grenze irgendwelche Kriegserfahrungen gemacht haben und oft strategisch nicht davon gesprochen haben. Ich habe Freunde, deutsche Freunde, deren Eltern oder Großeltern im Krieg waren und nie ein Wort verloren haben darüber und auch wirklich ins Grab gegangen sind, ohne mit jemandem darüber zu sprechen, weil das eben noch gar nicht üblich war, sich so
zu hinterfragen. Aber ich glaube auch, dass wir hier wirklich über traumatisierte Generationen sprechen.
Ja, ja, ja. Aber also, ich meine, das war einfach, die haben das damals gar nicht, also das war gar nicht so als Defizit auch angeprangert.
Genau, die Frage war, funktionierst du öffentlich?
Genau, funktioniert. und dann war eigentlich gut und da hat man nicht drüber gesprochen. Ja. Ich weiß sogar aus meiner Elterngeneration kenne ich ganz viele Leute, die eigentlich nie über ihre Kindheit gesprochen haben und auch wenn man sie darauf anspricht, sagen, nee, also über meine Kindheit gebe ich keine Auskunft. Heute würden da alle Alarmlampen leuchten.
Ja.
Da würde man quasi, würde man sagen, ja, aber mein Gott, da musst du dich dringend mit auseinandersetzen, da brauchst du mindestens 5 Jahre Therapie und so, weil man die Einsicht gewonnen hat, ja, das ist aber doch prägend und man muss doch darüber nachdenken und sprechen können und es hilft doch irgendwie, Dinge auch zu lösen, von mir aus Vergebung zu finden oder wenigstens Heilung zu finden für Dinge und so. Das finde ich eigentlich gut. Und doch finde ich es bemerkenswert, dass in einer Zeit, in der der Wohlstand auf ein Level angestiegen ist, wie es wahrscheinlich seit Jahrhunderten oder seit Menschengedenken nie gewesen ist, der allgemeine Wohlstand, in der man so viele Vorteile unserer Zeit genießt und eigentlich allen Grund hätte, sich seines Lebens zu freuen, und in der man eben durch diese Psychologisierung der Gesellschaft einen ganz, ganz starken Blick nach innen hat und sich ständig selbst fragt, wie geht's mir jetzt? Ist mir da wohl dabei? Bin ich da bei mir selber? Müsste ich da was justieren? Kommen da Ängste auf von früher? Und so weiter. Also dieses Feingetunte, und doch habe ich das Gefühl, die Leute sind nicht unbedingt glücklicher damit, weißt du?
Mir kommt gerade eine Analogie in den Sinn und ich weiß nicht, ob die stimmt. Ich versuche jetzt den Gedanken einfach während dem Sprechen. Ein bisschen ist das ja wie mit Ernährung. Ich glaube, meine Großmutter hatte keine Ahnung über die Makronährstoffzusammensetzung dessen, was sie jeden Tag gegessen hat.
Oder gekocht.
Oder ja. gekocht ja. hat, auf jeden Fall auch. Und sie war aber auch nie dick. In unserer Zeit haben wir irgendwie 30 verschiedene Ernährungstheorien pro Jahr, die rauskommen, mit irgendwelchen Apps und Gadgets. Aber wir waren noch nie so fettleibig wie heute. Und ein bisschen habe ich den Verdacht, dass es uns vielleicht nicht immer nur glücklicher macht, selbst referenziell und quasi, der positive Begriff wäre ja vielleicht selbstbewusst, also eine Bewusstheit in jedem Moment dazu zu haben, sondern dass ganz viele Dinge, wo wir uns wohlfühlen und glücklich sind, eigentlich gar nicht immer thematisch werden müssen.
Ja.
Also was ich glaube, es ist so, dass wir eigentlich in der Regel immer Sprache finden müssen, über Dinge zu sprechen, wenn etwas kompliziert wird, wenn es nicht mehr funktioniert. Dann brauchen wir Worte und Bilder, um das wieder zu justieren. In Beziehungen ganz oft, oder? Dass man sich da ausdrücken kann. Ich glaube auch, dass diese Schema-Integration etwas ganz, ganz Wertvolles sein kann für Menschen mit einem Leidensdruck. Wogegen ich mich hier wehren würde, wäre zu sagen, jeder Mensch hat diese kindlichen Verletzungen und muss die aufarbeiten. Und ich weiß, dass das ganz leicht angreifbar ist. Man kann jetzt einfach sagen, ja, der Stefan kann sich seinen kindlichen Verletzungen noch nicht mal stellen, der arme Kerl, der braucht vielleicht eine richtige Therapie. Aber ich finde die Analogie da wirklich passend. Man muss auch nicht zu jemandem gehen, der Sport treibt und Normalgewicht hat und gesund ist, und ihm sagen, er solle mal den Ernährungskompass von Bas Cast lesen. Das macht keinen Sinn.
Ja.
Und das wird auch nichts an seinem Leben verbessern.
Ja,
und deswegen, was ich meine ist, das Instrument ist eigentlich cool. Das Instrument ist wirklich gut. Was mich hier abschreckt, ist dieser allgemeine Anspruch, den diese Therapeutin hat, auf alle Menschen, überall, in jeder Konstellation.
Ah, ja.
Ich glaube, das nervt mich. Also quasi zu sagen, jeder Mensch braucht das.
Ja, und es gibt, also eben, darum sage ich, es ist für mich ein bisschen ambivalent. Ich will das jetzt nicht trashen. Ich kenne einige Menschen, denen ich sehr wünschen würde, sie würden mal so ein Buch lesen oder mal mit irgendeiner kompetenten Person mal
sprechen. Schaust du mich jetzt so an?
Nee, ich sag mal, ich bin schon Leuten begegnet, wo ich gedacht habe, das würde denen wahnsinnig gut tun, sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, warum sie eigentlich so sind, wie sie geworden sind, weißt du? Ja, ja, ist ja so. Und aber ich schließe mich auch ein, ich habe ja auch solche Sachen gemacht. Ich habe auch Seelsorgegespräche in Anspruch genommen und ich habe ja auch eine einigermaßen traumatische Erfahrung in der Kindheit gehabt mit dem Autounfall und so, den wir erlebt haben als Familie, der uns fast ausgelöscht hätte und so. Und das ist schon für mich auch prägend gewesen, auch zu merken, wie stark das noch in meine Gegenwart hineinwirkt. Diese Ängste, die man da ausgestanden hat, diese Verlorenheit, die man da empfunden hat und so, das sind schon, also ich will das überhaupt nicht irgendwie vom Tisch wischen, aber ich habe halt auch erlebt bei Menschen, die dann angefangen haben, sich auf so einen Selbstheilungspfad zu begeben.
Ich glaub, das meine ich.
Und die sind nicht mehr da draus rausgekommen. Ja. Ich kenne Leute, also eine Zeit lang stand ich in Verbindung mit einer Art Seelsorgehaus in den Schweizer Bergen. Da sind ein paar Freunde von mir regelmäßig hingepilgert, haben da so Selbstfindungswochen gemacht und Heilungswochen, Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und so weiter. Und dann haben die, mehrere meiner Freunde, sind dann schlussendlich, nachdem sie jahrelang immer wieder wochenweise da hochgepilgert sind sie da hingezogen und haben ihre ganzen Zelte abgebrochen, ihren Job an den Nagel gehängt, sind da hingezogen, um dort zu leben, weil sie gemerkt haben, sie müssen noch mehr an sich arbeiten. Es kommt immer noch mehr hoch, immer noch mehr hoch. Und das hat sich für mich von außen angefühlt wie so ein Strudel oder wie so ein Selbstläufer, aus dem sie nicht mehr rausfinden. Ja. Und es war alles den ganzen Tag nur noch, wie wirkt das jetzt auf mich? Ja. Oh, das triggert mich jetzt. Ich muss jetzt eine Auszeit nehmen. Ich muss jetzt kurz mich wieder finden und so. Und das war alles, ich habe das Gefühl, die Leute die wurden so dünnhäutig, ja, und so hypersensibilisiert auf ihr eigenes Innenleben, dass es befreiend gewesen wäre, sich einfach mal völlig ungeachtet der eigenen psychischen Verfassung irgendeinem Projekt zu widmen oder irgendeiner anderen Person zu widmen und sagen, so jetzt scheiß drauf, ich versuche das, ich mache das jetzt einfach und erlebe vielleicht, wie ich gerade in der Selbstverlorenheit, weißt du, das ist ja auch geil, wenn du irgendetwas machen kannst und du verlierst dich darin völlig, du hast überhaupt kein Empfinden mehr, wie du dich jetzt dabei fühlst, weil du in der Sache aufgehst.
Ja, genau.
Und das hat ja auch etwas Gesundes, weißt du?
Finde ich auch.
Und wenn du das verlierst, dann die Leute, Entschuldigung, wenn ich das so sage, die sind teilweise einfach lebensunfähig geworden vor lauter Beschäftigung mit sich selbst.
Ja. Und ich glaube, genau das ist so die Gefahr, also die mitschwingt, wenn man jetzt sagt, das ist etwas, das wirklich jeder und jede unbedingt machen und lesen muss. Versuch vielleicht nicht, was zu flicken, was gar nicht kaputt ist.
Mhm.
Oder? Mhm. Ich glaube, dass es eine super Idee ist, ganz grundsätzlich. Und egal, ob man das jetzt mit einer Schema-Integration oder mit Achtsamkeit oder womit auch immer macht, mehr als die Hälfte seiner Aufmerksamkeit und des Interesses, das man hat für eine Sache, nicht auf das Gegenüber zu richten und zu fragen, ist das richtig, was er oder sie tut, oder ist das angemessen, was er oder sie jetzt getan hat, sondern sich immer auch zu fragen, warum bewegt mich das so stark?
Ja.
Warum geht mich das so unmittelbar an?
Ja.
Was passiert da gerade mit mir? Das finde ich echt sinnvoll.
Ja.
Und ich glaube, das gehört irgendwo so zum Erwachsenwerden. Wo ich eine große Skepsis habe, ist, dass jeder Mensch irgendwie durchgegangen sein muss durch dieses Kindheitsding und einmal Mama und Papa für alles die Schuld gegeben haben muss und sie dann wieder umarmen kann. Das ist etwas, woran ich selbst nicht glaube.
Mhm.
Und ich bin nicht sicher, ob das, was da dann raufkommt, ich meine jetzt wirklich bei nicht traumatisierten Menschen, das ist ganz wichtig, das, was da raufkommt, ob das wirklich Dinge sind, die dich geprägt haben, oder ob das Dinge sind, die du jetzt quasi aus dem jetzigen Zustand, in dem du dich befindest, eigentlich zurückprojizierst auf Menschen, von denen du dir damals etwas gewünscht hättest.
Ja. Das ist ja auch die Krux bei der Seelsorge oder Psychotherapie, Psychologie überhaupt. Es ist ja immer so, die arbeitet inzwischen eigentlich grundsätzlich mit Vergangenheitsprägungen, aber wir haben ja keinen unmittelbaren Zugang zu unseren Erinnerungen. Es ist ja nicht so, oder unsere Erinnerungen sind nicht direkt mit der Wirklichkeit verbunden. Das sind ja immer, wir speichern ja Erfahrungen ab, indem wir sie schon einpassen in bestimmte Narrative. Und wir haben nicht Zugriff auf die Gegebenheiten selber. Ich kann nicht zurückspulen im Video auf die Kinder. Ich weiß nicht genau, wie ich mich damals gefühlt habe. Ich weiß noch, woran ich mich jetzt erinnere, und das ist aber schon verarbeitete Erfahrung. Das ist schon eingepasste, narrativ eingepasste Erfahrung. Und da muss man, also, da muss man zumindest das Bewusstsein mitbringen, dass wenn man dann solche Narrative strickt, solche Geschichten, wo man dann vielleicht sogar wirklich denkt, wow, jetzt verstehe ich genau, warum ich so bin, wie ich bin, weil das damals so und so, und das gibt ja auch spannende Zusammenhänge, aber das bleibt immer ein Konstrukt.
Ja, genau. Das kann man ganz einfach überprüfen, oder? Es gibt Erinnerungen, die ich an quasi dasselbe Ereignis vor 10 Jahren ganz anders hatte, als ich sie heute habe. Weil ich ja in diesen 10 Jahren auch ein anderer Mensch geworden bin.
Ja.
Ich glaube, dass es letztendlich eine Illusion ist, zu denken, dass man so stark eine Einheit ist, wie dieses ganze Modell voraussetzt. Es setzt ja quasi wie voraus, es gibt den Manu schon immer.
Ja, ja.
Also es gibt quasi Manu essentiell. Und er besteht irgendwie aus 2 Kindern, ein lachendes, ein weinendes, und muss jetzt ein gesunder Erwachsener werden in der Mehrheit seiner Erscheinungsform und kann sich da auf Erfahrungen zurückbeziehen, die er gemacht hat. Und ich würde sagen, nein, ich glaube nicht, dass er sich auf Erfahrungen zurückbeziehen kann, die er gemacht hat, sondern ich glaube, dass er als genau der er jetzt ist, ein Mensch ist, den es vor einem Jahr noch gar nicht gab. Du bist nämlich jetzt ein anderer, als du vor einem Jahr warst. Und du gehst jetzt quasi eben gar nicht zurück, sondern du gehst an einen anderen Ort gedanklich in deiner Fantasie, um etwas zu klären, was dich jetzt weiterbringt.
Ja.
Und ich würde dir nur sagen, such diesen Ort nicht auf, wenn es gar nichts zu klären gibt jetzt.
Ja.
Yo, hey, aber vielleicht, du hast es ein bisschen so angeteasert mit Seelsorge, mit Theologie, mit diesen ganzen Techniken auch, die man vielleicht hatte, die ja auch oft in der Literatur beschrieben worden sind, bei der Beichte etc., die davon abweichen. Ich glaube, eine große Stärke, die man daraus mitnehmen kann, ist eigentlich diese Offenheit der Zukunft. Also ich bin nicht auf das festgelegt, was mir passiert ist. Es gibt die Möglichkeit, dass es nochmal anders kommen kann, und ich selbst kann das in die Hand nehmen. Damit bin ich aber auch gleich beim gefährlichsten Punkt, den ich jetzt aus einer theologischen, aus einer christlichen Perspektive sehen würde. Vielleicht aber nicht ganz. Vielleicht hast du es nicht ganz in der Hand. Vielleicht können Dinge passieren, von denen du dich selbst nicht heilen kannst mit irgendeiner Vergangenheitsreise.
Ja.
Und ich glaube, da hat der christliche Glaube nochmal eine Option, die ich selbst sehr schätze, nämlich Dinge im Gebet aufzugeben. Also es gibt Dinge in meinem Leben, die ich nicht vergeben kann. Aber ich kann sie aufgeben im Gebet. Und das finde ich einen sehr großen Unterschied.
Ja.
Also ich muss nicht versöhnt sein mit aller Scheiße, die passiert ist. Aber ich kann aufgeben, mich darin bestimmen zu lassen, davon bestimmen zu lassen, mich damit zu identifizieren. Und da ist das Gebet eine echte Wunderwaffe, finde ich.
Ja.
Weil was du im Gebet hinlegst, das musst du nicht mehr mitnehmen.
Ja. Und ich, also mir geht das auch so, dass ich einerseits Parallelen sehe zu dem, was im christlichen Glauben auch in, von mir aus, Pastoralseelsorge oder dann eben in der Beichte passiert ist oder passiert. Und andererseits würde ich sagen, dieser Optimismus auf Selbstheilung, ich finde es eigentlich sehr gesund im christlichen Glauben, jetzt zumindest so wie ich das verstehe, dass man einerseits schon die Hoffnung hegt, dass man irgendwo Dinge auch los wird, die einem beschweren, und auch wachsen kann als Persönlichkeit und so weiter. und gleichzeitig sich aufgenommen und angenommen weiß, in den Dingen, mit denen man möglicherweise auch ins Grab sinken wird. Mhm. Also,
genau, ich sehe das aber sogar sehr komplementär. Ich würde sagen, das, was ich vom Christentum her so liebe und was mir mein Glaube gibt in dieser Thematik, ist die Gewissheit, dass ich gar nicht besser werden muss. Mhm. Dass ich genauso wie ich bin und auch noch da, wo ich schlechter war, als ich jetzt bin, ein geliebtes Kind Gottes bin, um es jetzt quasi mit dieser christlichen Sprache zu sagen.
Da sind wir wieder beim Kind.
Sagen, dass ich gut genug bin.
Ja.
Ja? Ich bin gut genug. Mhm. Und das ist etwas, was ich selbst aus meinem Glauben schöpfe. Mhm. Oder besser gesagt, da ist der Glaube eigentlich der Ort, wo ich das geschenkt bekommen habe. Mhm. Von da ausgehend dann in aller Freiheit sich auch noch zu fragen, zwackt es irgendwo und was könnte das sein? Mhm. Und kann ich das umarmen? Kann ich das loslassen? Kann ich es, kann ich mich versöhnen damit? Mhm. Das finde ich gesund. Ich glaube aber, ohne diese erste Entlastungsfigur, woher auch immer die kommt, sei es dein Urvertrauen, sei es dein Glaube, sei es deine Mutter, ist scheißegal. Aber solange du dieses Gefühl nicht hast, dass du so wie du bist, gut genug bist, wird das einfach zum nächsten Hochleistungssport.
Ja, ja und zur nächsten Schwelle, an der man auch scheitern kann oder sogar scheitern wird. Also das ist dann wieder ein weiteres Tool im Selbstverwirklichung und Selbstoptimierungswerkzeugkasten und setzt eigentlich dann eher unter Druck, als es befreit. Das ist genau. sicher die Gefahr. Da,
darüber spricht übrigens auch Eckhart Tolle ganz toll. Der meint nämlich, du musst da zu dir in ein Verhältnis treten, also du darfst da zu dir in ein Verhältnis treten, dass du über dich lachen kannst wie über ein Kind. Also liebevoll eben. Also gar nicht höhnisch. Auch nicht verzweifelt oder resignativ. Sondern du kannst mit dir mitlachen. Gerade dort, wo du scheiterst. Und das finde ich einen ganz, ganz starken Gedanken. Ich glaube, wer den mitnimmt in diese ganze Schema-Integration, der tut sich sehr viel Gutes, habe ich das Gefühl.
Ja, ja.
Ja, ich weiß nicht, Manu, gibt es was du noch dazu empfehlen würdest, an Literatur, an Podcast? Also ich habe es schon gesagt, oder ich würde wirklich ganz herzlich empfehlen Beziehungskosmos von Sabine Meyer und Felicitas Ambaun. Da wirklich vor allem diese Folge 45, aber ihr findet auch auf der Webseite Beziehungskosmos alle diese Folgen. Und wenn ihr zum Beispiel dann auf die Folge 45 draufdrückt, dann zeigt es euch auch ähnliche Folgen an, die dieses Thema nochmal behandeln. Und ganz ehrlich, so mein vorläufiges Urteil, ich finde es da sehr viel sympathischer und ich fühle mich sehr viel ernster genommen und erwachsener behandelt als bei Stefanie Stahl.
Ja, aber dann belassen wir es doch bei diesem Tipp, Stefan. Und,
solltest du mal reinhören.
Ja, ja, werde ich machen. Ihr Lieben, das war's für heute und wir wünschen euch eine tolle Woche mit euch und eurem inneren Kind und hoffen, dass wir uns nächste Woche dann wieder hören. Dann geht's weiter. Ich kann euch noch nicht sagen, womit wir uns dann befassen werden.
Es ist ein Mysterium, aber nicht anbetungswürdig.
Genau, wir wissen es noch nicht.
Macht's gut. Gute Woche. Tschüss. RefLab.